CRI Panorama. Eine Welt. Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
Hallo liebe Freunde von Radio China International. Herzlich willkommen zum CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Xiaolan.
Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
Hao, xiexie. Xin du die erste Geschichte.
Jige wu she duo sui de nan ren dai ji fu chu qian de na ge nü hai wu jige wu she duo sui de nan ren dai wei qian de na ge nü hai.
好，谢谢。丽丽，请你继续。
那个女孩叫金兰，是山竹屋的家学老师。
Und eine Besonderheit bei uns ist, dass Chinesisch als Sprach- und als Kulturfach gewählt wird. Aber über den Sprachunterricht hinaus gibt es eben die Möglichkeit, dass wir in solchen Projektstunden uns mit China beschäftigen. Das ist einmal die Landeskunde. Im siebten Jahrgang können die Schüler zum Beispiel sich dann mit chinesischer Landeskunde beschäftigen, auch mit den Interessen von chinesischen Jugendlichen. Aber wir machen auch spezielle Projekte, zum Beispiel zur Esskultur, zum Beispiel zur chinesischen Musik, Kalligrafie, das mögen die Schüler auch sehr. Und darüber hinaus die Schulaustauschfahrt nach China, auch Teil, wenn man so möchte, des Projektunterrichtes. Natürlich dann nochmal ein sehr umfangreiches Kapitel, aber Sie haben die Möglichkeit, die chinesische Kultur vor Ort in China kennenzulernen.
Nach Ansicht Viteks ist das Interesse an der chinesischen Sprache auf zwei Gründe zurückzuführen. Der eine ist, dass die Aneignung einer Fremdsprache die Fähigkeit der Schüler bei interkultureller Kommunikation erhöht und ein Fünftel der Weltbevölkerung Chinesisch als Muttersprache nutzt. Der andere ist, dass China in der heutigen Welt eine immer wichtigere Rolle spielt und der Austausch und die Kooperationen zwischen Deutschland und China immer intensiver geworden sind. In diesem Sinne können das Lernen der chinesischen Sprache den Schülern später mehr Arbeitschancen eröffnen. Im Interview sagte sie, dass China in den vergangenen Jahren enormen Fortschritt erzielt habe.
Eigentlich noch in den 90er Jahren, als ich in China studiert habe, war es so, dass der größte Teil der Chinesen doch in relativer Armut gelebt hat, dass selbst die Lehrer an der Universität wenig Geld bekamen. Es gab keine Mittelschicht, würde ich sagen. Es gab einige sehr wenige Chinesen, die viel Geld hatten. Und wenn ich jetzt nach China fahre, sehe ich, dass es zum Beispiel den chinesischen Kollegen von mir, also den Lehrern an den Schulen, gut geht, dass es doch eine chinesische Mittelschicht gibt. Das heißt, die haben in der Regel eine Wohnung. Sie haben ein Auto oder oft auch sogar schon zwei Autos als Familie. Die Wohnungen sind gut eingerichtet. Viele leisten sich Reisen, auch Auslandsreisen. Mir ist schon klar, dass das nicht alle Chinesen betrifft. Aber wenn ich das vergleiche mit einer Generation zurück, dann ist der Fortschritt enorm.
Wie Vitek erklärte, haben die Schüler der Bettina von Arnhem-Schule jede Woche zwei chinesische Stunden. Die Schule pflegt auf Partnerschaften mit mehreren chinesischen Mittelschulen. Ein Schüleraustausch findet jährlich statt.
Also ich denke schon, dass auch unsere Schüler, die jetzt hier Chinesisch lernen, in Zukunft Brückenbauer sein können. Was ich ganz wichtig finde, ist die Erfahrung zu haben, Chinesisch ist eine Sprache, die man durchaus lernen kann. Das war ja in meiner Generation nicht normal. In meiner Generation war das etwas Außergewöhnliches und die meisten Leute wäre nie auf die Idee gekommen, Chinesisch lernen zu wollen. Aber sie brauchten es auch nicht. Das Land ist so weit weg. Also eigentlich alle haben gesagt, na, kommen wir ja sowieso nicht hin. Während es inzwischen natürlich viele Leute gibt, die nach China als Tourist gefahren sind. Das hat sich verändert. Überall gibt es Angebote, Chinesisch zu lernen. Und es gibt auch Angebote, sich mit chinesischer Kultur zu beschäftigen. Und da denke ich schon, da sind auch schon viele Brücken gebaut worden. Und Ja, natürlich möchte ich gerne auch ein bisschen Mittlerin sein zwischen den Sprachen und zwischen den Ländern. Freue mich auch, wenn es klappt, wenn die Schüler zum Beispiel nach China kommen und wenn sie dann auch hinterher noch Kontakt haben.
爱着的人啊，到底我该如何表达？他会接受我吗？也许永远都不会跟他说出那句话，注定我要浪迹天涯。怎么能有牵挂？梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？ 花开花落又是一季，春天啊，你在哪里？青春如同奔流的江河，一去不回来不及道别，只剩下麻木的我没有了当年的热血。看那满天飘零的花朵，在最美 Wir sind in der Werkstatt der Beijinger Goldeinlagearbeiten GmbH. Hier wird die Tradition der jahrtausendealten Dekorationskunst aufrechterhalten. Aber was genau ist denn diese Kunst? Dazu Unternehmenschef Bo De Yuan.
有金有漆用的人们主要用的是 Der goldenen Lack wird aus einem Baum gewonnen, und zwar aus dem Milchsaft der Liane. Mit natürlichen Farben, die aus kostbaren farbigen Steinen gewonnen werden, werden Produkte bemalt, mit Landschaften, Blumen und Figuren.
Chinas Goldeinlagearbeiten entstanden vor vielen tausend Jahren. Das älteste bekannte Stück wurde vor 7000 Jahren bemalt. Laut Bo De Yuan spielte Lackmalerei immer eine Rolle in China. Die Blütezeit war aber während der Qing-Dynastie.
成立了清宫内务造办处, 其中有42多有一个
In der Qing-Dynastie wurde ein Fertigungszentrum für den Innenausbau des Palasts eingerichtet. Dieses hatte 42 Werkstätten. Eine davon war für Goldeinlegearbeiten zuständig. Man kann sagen, unser Betrieb hat die Palastkunst der Ming- und Qing-Dynastien geerbt.
Bo De Yuan ist der fünfte Erbe der Lackwerkstätte der Qing-Dynastie. Er setzte bis heute das Meister- und Lehrlingsmodell im Unternehmen fort. Im Schauraum der Beijinger Goldeinlagearbeiten GmbH sind mehrere Kopien von historischen Kunstgegenständen zu sehen. Die Originale stehen im berühmten Museum im In- und Ausland. Um diese Schätze erfolgreich zu kopieren, mussten die Experten des Unternehmens viel recherchieren. Die Handwerker wurden ins Ausland geschickt, um sich die Kunstgegenstände genauer anzusehen. Das alles kostet viel Zeit und Kraft. Zwar handelt es sich um Kopien, dennoch ist jedes einzelne Werk ein Qualitätsartikel chinesischer Goldeinlagearbeit. Aber warum der ganze Aufwand? Laut Geschäftsführer Bo De Yuan setzt es sein kleines Unternehmen ziemlich unter Stress, denn für die Arbeit brauchte man viele Handwerker und teures Material. Er will das traditionelle Handwerk aber aus Pflichtbewusstsein erhalten. Die traditionelle Technik wird von Generation zu Generation weitergegeben. In der Werkstatt haben viele Meister schon über 20 Jahre Berufserfahrung, die Jüngeren bringen es auf 5 bis 6 Jahre. Im Schnitt sind die Mitarbeiter über 50 Jahre alt. Ren Jianhua hat schon 32 Jahre Arbeitserfahrung in der Lackkunst. Der Meister bildet Lehrlinge aus. Nach seinen Erfahrungen lernen die Auszubildenden schneller, wenn sie schon Malerei gelernt haben.
Als ich Lehrling war, dauerte es im Schnitt 3 Jahre, um dieses Handwerk zu lernen. Bei besserer Technik dauerte es noch länger.
Außer Luxusartikeln werden hier auch Alltagsgegenstände wie Möbel mit Lack dekoriert worden. Beispielsweise von Gao Shujuan. Sie ist die jüngste im Team. Sie hat gerade Tischbeine geschnitzt und Farbe aufgetragen. Kompliziert findet sie die Dekoration nicht. Jeden Tag werden meistens 2 Tischbeine angefertigt. Die Lackierung auf der Tischfläche dauert länger, etwa eine Woche. Jeder Handwerker ist nur für einen einzigen Arbeitsschritt zuständig. Dafür wiederholen sie jeden Tag immer wieder den gleichen Schritt. Am Ende dann kommen durch die Zusammenarbeit hochwertige Goldeinlagearbeiten heraus.
Just
被爱不一定成正比，我知道被疼是一种运气，但我无法完全交出自己，努力为你改变却变不了预留的伏线，以为在你身边那也算永远，仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远，但闭上我双眼我还看得见，可惜不是你陪我到最后，曾一起走却都是那路口，感谢那是你牵过我的手，还能感受那温柔，那一段我们三心贴着心，我想我更有权利关心，多希望也有星光的投影，努力为你改变却变不了预留的伏线，以为在你身边那也算永远，仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远，但闭上我双眼
Die Rasenfelder in Longsheng liegen knapp 80 Kilometer von Guilin entfernt. Sie erstreckten sich von 380 Meter über dem Meeresspiegel bis zu 1500. In der Region herrscht wegen des über 1000 Meter messenden Gefälles typisches Gebirgsklima. Die Terrassenfelder erstrecken sich vom Fuß des Berges bis zu seinem Gipfel. Wie ein Amphitheater schmiegen sie sich um das kleine Dorf, bilden eine untrennbare Einheit. Steil ragen die Stufen zum Himmel. Für Frau Wang aus der zentralchinesischen Provinz Henan ist diese Szene atemberaubend. Und sie will unbedingt noch einmal wiederkommen. Warum?
Leider ist der ganze Reis vor kurzem geschnitten worden, sonst wäre hier ein goldenes Meer zu sehen. Die beste Reisesaison ist eigentlich im April, wo die Reissetzlinge gepflanzt werden. Dann strahlt hier alles hellgrün.
Vor mehr als 700 Jahren wurden die ersten Felder angelegt. Im Volksmund heißt das landwirtschaftliche Wunder Terrassen des Drachenknochens.
Die Einheimischen schufen mit ihren Reisterrassen eine Landschaftsarchitektur, die Funktion und Form, Nutzen und Ästhetik miteinander verbindet, wie kaum eine andere Kulturlandschaft. Die Terrassen in Longsheng sind ein gut funktionierendes Ökosystem. Ein Großteil der Wälder auf den Berghängen sind Wasserspeicher. Doch die meisten Felder auf den Terrassen sind ziemlich klein. Das größte Stück misst nicht mehr als 0,04 Hektar, also 400 Quadratmeter. Die Bauern sagen, ein Frosch könne in einem Satz über drei Felder auf einmal springen. In Longsheng ist die Zeit nicht stehen geblieben. Seit 2 Jahren gibt es sogar eine Seilbahn, die Touristen in 20 Minuten vom Fuß zum Gipfel des Berges transportiert. Für Kinder und Senioren ist die 1380 Meter lange Seilbahn eine gute Nachricht, denn man kann nicht nur ohne Mühe den Berggipfel erreichen, sondern hat in der Kabine auch noch eine wunderschöne Sicht über diese sensationelle Landwirtschaftskunst. Auch Frau Lu aus der südostchinesischen Provinz Jiangsu ist begeistert.
Die Seilbahn finde ich genial. Die Kabinen sehen neu aus und laufen ganz stabil. Ich fühle mich sicher.
Zur Identität der Ortschaft gehört nicht nur die meisterhafte Terrassenbaukunst, sondern auch die Menschen. In dieser Region leben mehrere Nationalitäten miteinander, darunter die Zhuang, die Yao und die Dong. Jinzhu ist eines der typischen Dörfer der Zhuang in Longsheng. Es gilt als Tor zu diesem Gebiet. Hier leben mehr als 80 Familien, zumeist in dreistöckigen Holzhäusern, die oft weit über einen Abhang hervorragen. Im oberen Stock werden diverse Artikel des täglichen Bedarfs aufbewahrt. Die mittlere Etage dient als Wohnung und das Erdgeschoss als Stall. Huang Lu wiederum ist typisch für die Dörfer der Yao. Die Frauen der Yao legen großen Wert auf ihre Haare. Sie glauben, je länger ihre Haare sind, umso länger würden sie leben. Da sie ihre langen Haare stets am Fluss waschen, gibt es dort immer Touristen, die dieses schöne Schauspiel betrachten. Gegen einen kleinen Obolus kann man sich dann auch mit den Yao-Frauen fotografieren lassen. Die Angehörigen der Dong leben überwiegend in der Gegend Pingdeng an der Grenze zwischen Hunan und Guangxi. Die sogenannte Windregenbrücke und der Trommelturm sind Kennzeichen eines Dong-Dorfes bzw. der Dong-Kultur. Die Brücke ist überdacht und bietet Schutz vor Wind und Regen, daher der Name. Der in der Dorfmitte stehende Trommelturm ruft die Bewohner zusammen. Ein seit Generationen überlieferter Wechselgesang ist das beliebteste Unterhaltungsmittel der nationalen Minderheiten in Guangxi. Zu bekannten überlieferten Melodien werden oft spontan Texte verfasst. An Festtagen kann so ein Gesangsduett einen ganzen Tag lang dauern. Zu einer Reise nach Longsheng gehört auch die Entdeckung der lokalen Spezialitäten. Die Sauerfisch- und Entengerichte der Dong beispielsweise oder der im heißen Öl eingedickte Milchbrei der Yao und in Bambusrohr gedämpfte Reis. Der Reis erhält, wenn er in diesem Bambusrohr gedämpft wird, ein ganz besonderes, dezentes Aroma. All das ist Longsheng, eine Reise dorthin wird zu einem unvergesslichen China-Erlebnis.
世事无常，看沧桑变化。那 对爱所付出的代价，是永远都难忘的啊。所有真心的痴心的话永在我心中，虽然已没有他。走吧走吧，人总要学着自己长大。走吧走吧，人生难免经历苦痛挣扎。走吧走吧，为自己的心找一个家。也曾伤心流泪，也曾黯然心碎，这是爱的代价。
Dörfer, die in den grünen Bergen im Süden der Provinz Anhui ein wenig abseits liegen, werden sowohl von Touristen als auch von Gelehrten gefeiert. Diese lebendigen Museen sollen die wohl schönsten Dörfer der Welt sein. Repräsentativ wurden Xidi und Hongcun, die beide zum Kreis Yixian gehören, im Jahr 2000 in die Weltkulturerbeliste aufgenommen, eine Premiere. Das fast 1000-jährige, sehr gut erhaltene Xidi ist berühmt für seine alte Architektur mit Merkmalen aus der Ming- und Qing-Dynastie. Mehr als 100 Gebäude sind noch vollständig erhalten. Verglichen mit Xidi ist das weniger bekannte Nachbardorf Chengkan zwar nicht so gut erhalten, dafür gibt es aber weniger Touristen und eine idyllischere Atmosphäre.
那么像咱们这个古村的话呢，它的名字叫城坎村。像您各位
Laut einem Touristenführer hat Chengkan eine Geschichte von etwa 1800 Jahren.
Die typischen Hui-Häuser mit ihren weißen Wänden und grauen Dachziegeln machen das Dorfbild Chengkans aus. Sonne und Regen haben die ehemals schwarz-weißen Ziegelhäuser im Laufe der Jahre in die weiß-graue Farbe getaucht. Der 83-jährige Luo Chunfu und seine 78-jährige Ehefrau leben seit ihrer Geburt in Chengkan. Ihre Kinder arbeiten alle in den Städten und haben sie bereits mehrmals gebeten, mit ihnen zu leben. Aber Luo will sein Dorf nicht verlassen. Der alte Mann sagt, er möchte das Dorf nicht verlassen, weil er zu sehr an das Leben dort gewöhnt sei. Es sei langsam und ruhig. Außerdem könne er sich mit Touristen unterhalten. Der alte Mann besitzt 8 Hühner und ein Schwein. Außerdem verdiene er noch ein wenig Geld nebenbei, indem er Teeeier an Touristen verkaufe und den Dorfbewohner die Haare schneide. Jemand hat ihm einmal 2 Millionen Yuan, also etwa 245.000 Euro, für sein altes Haus angeboten. Aber Luo lehnte ab. Während für die Alten die Zeit still geblieben scheint, bemerken die Jüngeren Veränderungen. Die 25-jährige Luo Xuan beispielsweise sagt, ihr Dorf sei während ihrer Kindheit aufgrund weniger Touristen ruhiger gewesen. Sie wolle Tourismus nicht verurteilen, schließlich bekämen die Dorfbewohner dadurch ein höheres Einkommen. Gleichzeitig führe sie aber zu einigen Störungen. Tang Cheng studiert in Shanghai. Er ist der Sohn des Souvenirladenbesitzers und in Chengkan geboren. Er sagt, er komme während der Ferien häufig, um zu helfen.
Dieses Dorf ist sehr alt. Es wurde in der Han-Dynastie erbaut und besitzt ein großes kulturelles Erbe, wie Feng Shui oder Yin und Yang. Jedes Jahr wurden historische Gebäude von den Dorfbewohnern zerstört, um Platz für den Bau neuer Häuser zu schaffen. Sie hatten keine andere Wahl. Sie mussten die alten Gebäude abreißen. Aber die lokale Regierung hat ihnen nun verboten, das zu tun.
Um dem Wunsch nach einem verbesserten Lebensstandard nachzukommen, ohne die alten Gebäude zu beschädigen, haben die lokalen Behörden die Dorfbewohner ermutigt, neue Häuser außerhalb des geschützten Gebiets zu errichten. Außerdem wurde ein Budget zum Schutz garantiert und die konkreten Verpflichtungen der Beamten definiert. Auch gegen den Diebstahl von Materialien aus historischen Gebäuden wird stärker vorgegangen. Tao Ping ist Vizevorsteher des Kreises Yixian. Er erzählt, wie schwierig es für die Dorfbewohner und die Lokalregierung geworden ist, die Spannungen zwischen Erhalt und Tourismusentwicklung zu handhaben.
Für mich sind diese alten Gebäude lebendig. Wenn ich unter den Torbögen stehe, habe ich das Gefühl, dass sie wie unsere Großväter sind, die auf uns hinunterschauen und fragen, kannst du uns davor bewahren, beschädigt zu werden? Es ist natürlich, dass die Dorfbewohner im Laufe der Zeit Modernität wünschen. Aber jeder von ihnen hat erkannt und zugestimmt, die alten Häuser zu erhalten. Wer modern leben möchte, kann in die Neusiedlung ziehen.
Tao sagte weiter, dass die Dorfbewohner die Bedeutung der Erhaltung erkannt haben und selber beim Schutz mitarbeiten. Touristen können sehen, dass viele Dorfbewohner, die noch in den Dörfern leben, sich wie Spezialisten um ihre alten Häuser kümmern. Sie wissen, dass die Schätze ihre Vorhaben sind und ein stabiles Einkommen ermöglichen.
Don't you 要跳烧，什么都要尖叫，背包钞票护照车票那美的小岛，给我来抱一抱，像一只波斯猫，记得要记得要记得这微妙，这快乐的拳头准备好了就跳，我已经爱到无可救药，快乐需要彼此默默嗅到幸福的味道，这把烦恼统统抛掉，来个贴心的拥抱，谁都有必要就知道未来该怎么抓牢，心跳计算着的奥妙在下一秒就揭晓，我不哭你不痛，这没有必要忍住，我的泪和祝福同时间为你拭目，笑了就让全世界都知道，走累了先投靠这一座城堡，幸福了是因为有你在打扰，
什么都要发烧，什么都要尖叫，背包钞票护照车票那美的小岛，给我来抱一抱，像一只波斯猫，记得要记得要记得这微妙，这快乐的拳头准备好了就跳，我已经爱到无可救药，快乐需要彼此默默嗅到幸福的味道，就把烦恼统统抛掉，来个贴心的拥抱，谁都有必要就知道未来该怎么抓牢，心跳计算着的奥妙在下一秒就揭晓，
默默嗅到幸福的味道，就把烦恼统统抛掉，来个贴心的拥抱，谁都有必要去知道未来该怎么抓牢，心跳计算着的奥妙在下一秒就揭晓，快乐需要彼此默默嗅到幸福的味道，就把烦恼统统抛掉，来个贴心的拥抱，谁都有必要就知道未来该怎么抓牢，心跳计算着的奥妙在下一秒就揭晓，我不哭也不痛，却没有必要忍住，我的泪和祝福同时间为你拭目，这支舞的舞步我真的牢牢记住，被祝福的国度无论与谁都羡慕，
die häufigen totale Wechsel, die sämtlichen melodischen Klänge und das fast schon transzendentale Gefühl, das diese Klänge beim Zuhörer auslösen, stammen von einem Instrument, das weder aus Plastik noch sonst irgendeinem künstlichen Material hergestellt wurde, sondern aus Bambus. Bambus wird in vielen Teilen Asiens, besonders aber in China, schon lange zur Herstellung von Musikinstrumenten verwendet.Im Reich der Mitte ist Bambus bei Musikinstrumenten deshalb so weit verbreitet, weil es hier die dichtesten Bambuswälder der Welt gibt. Nicht weiter verwunderlich also, dass man in China eine Vielzahl von Instrumenten aus Bambus findet. Die Palette reicht von Klappern über Flöten bis hin zu Zithern und Lauten. Sogar Pfeifen aus Bambus sind keine Seltenheit.Bei einer so reichen Vielfalt an Bambusinstrumenten liegt die Idee eines Bambusorchesters eigentlich auf der Hand. Warum also wurde ein solches Orchester erst vor kurzem gegründet? Ma Rui, Ein Liebhaber von Bambusmusik von der Chinesischen Akademie für Theaterkünste kennt die Antwort.
Bambusinstrumente hatten früher in Orchestern immer nur eine unterstützende Funktion, weil sie nur einen einzigen, einfachen Klang haben. Das neue Orchester aber beweist, dass Bambus für viele verschiedene Kategorien von Instrumenten eingesetzt und komplexe Musik produzieren kann.
Das Bambusorchester wurde von Wang Wei ins Leben gerufen. Wang und sein Team haben die meisten ihrer Bambusinstrumente selbst entworfen. 20 Jahre lang haben sie ihre Ideen gesammelt, Instrumente hergestellt, mit ihnen experimentiert und schließlich eigene Stücke komponiert. Bei dieser oft mühevollen Arbeit haben sie sich auch von herkömmlichen Instrumenten inspirieren lassen. Nach Meinung von Wang Wei gibt es kein Material, das für gute Musik besser geeignet ist als Bambus.
Jedes Musikinstrument produziert Schwingungen. Damit diese Schwingungen harmonisch sind, muss das Material des Instruments eine ausgewogene Mischung aus Elastizität und Härte aufweisen. Bambus hat genau diese Eigenschaft und ist daher eines der besten Materialien zur Herstellung von Instrumenten.
Die Instrumente im Orchester von Wang Wei sind nicht nur wegen ihrem Material aus Bambus eine absolute Rarität, sondern teilweise auch wegen ihrer Größe. Eine Flöte ist nicht weniger als 3 Meter lang und damit die längste ihrer Art in China. 2 Musiker sind notwendig, um ihre Töne zu entlocken. Aber auch Chinas kleinste Flöte, die lediglich ein einziges Loch aufweist, ist im Ensemble von Wang Wei vertreten. Hinzu kommt ein Blasinstrument mit Ursprung in Vietnam, auf das Wang besonders stolz ist.
Um dieses Instrument zu spielen, braucht es wirklich viel Geschick. Der Instrumentalist schlägt seine Hände nicht zusammen, um ein Klatschgeräusch zu erzeugen, sondern einen Luftstrom. Wenn die Luft im Instrument widerhallt, entsteht ein einzigartiger Klang. Diesen Klang zu erzeugen, erfordert viel Übung.
Die Bambusinstrumente im Orchester von Wang Wei unterscheiden sich sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Funktion. Einige von ihnen können selbst Töne erzeugen, die höher sind als die Töne eines Klaviers. Einige hören sich an, als würden Menschen miteinander kommunizieren. Andere wiederum können das Gezwitscher von Vögeln, Regen oder Donner nachahmen. Am wichtigsten für Wang Wei ist denn auch das Experimentieren, die Offenheit gegenüber neuen musikalischen Strömungen.
Wir sollten die Veränderungen und die Entwicklung der traditionellen chinesischen Musik mit einbeziehen. Das ist eine gute Sache. In den vergangenen 100 Jahren gab es viele Innovationen, etwa wie Musiker ein Instrument spielen oder auch was die Zusammensetzung eines Orchesters anbelangt. Die Qualität der Musik hat sich dadurch verbessert.
Bisher hat das Bambusorchester von Wang Wei 5 CDs aufgenommen und mehrere Konzerte im In- und Ausland gegeben. Zum Repertoire von Wang Weis Orchester gehören sowohl traditionelle chinesische Volkslieder als auch internationale Klassiker. Am spannendsten fürs Publikum hält Wang aber die von ihm und seinem Team selbst komponierten Songs.
Jede einzelne Note, die wir an einem Konzert oder in einem Lied auf unseren CDs spielen, wurde von einem Bambusinstrument gespielt. Viele Zuhörer können das kaum glauben. Es fällt ihnen schwer zu glauben, dass man mit Bambusinstrumenten eine so große Vielzahl an Tönen spielen kann. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir als Zusatz elektronische Instrumente benutzen oder digitale Zwischenstücke eingebaut haben. Die Antwort lautet nein, natürlich nicht. Es ist der authentische Klang der Bambusinstrumente.
Damit sind wir leider schon am Ende unseres heutigen Panoramas angelangt. Xiaolan bedankt sich fürs Zuhören. Machen Sie es gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.